Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Maike Albart und bei uns geht es heute um das Leseland DDR. Dazu gibt es gerade eine Ausstellung, in der man Näheres über Krimis, Märchen und auch Science-Fiction in Erfahrung bringen kann und auch über die Rolle des Lesens in der DDR. Der Kurator Stefan Wolle ist gleich mein Gast. Was gelesen werden darf, ist immer auch eine Frage der Macht. Und gegen die Macht schreibt die französische Schriftstellerin Hélène Cixous an. Sie denkt dabei an die patriarchalen Strukturen und wie sie die überwindet, beleuchten wir ebenfalls. Aber zuerst steht ein Roman aus Dänemark im Mittelpunkt. Stine Pilgaard, eine knapp 40-jährige, sehr erfolgreiche Autorin, erzählt vom Gegenteil beflügelnder Machterfahrungen. Ihre Heldin wird nämlich von ihrer Freundin verlassen und sie kehrt dann ausgerechnet in ihr Elternhaus zurück. Meine Mutter sagt, heißt ihr Roman, und mehr über diesen regressiven Schub weiß Bettina Baltscheff.
Wenn man Anfang 20 ist, sind die Eltern nicht unbedingt die besten Ratgeber in Liebesdingen. Aber was soll man machen, wenn man plötzlich verlassen wird, keine Bleibe mehr hat und das Gefühlskarussell fröhliche Kreise dreht? In Stine Pilgaards Debütroman wird eine junge Frau nach der Trennung von ihrer Freundin auf die ungeliebte Rolle als Tochter zurückgeworfen. Und das ist so anstrengend, wie es klingt. Denn der Titel »Meine Mutter sagt« ist Programm. Er steht für den Versuch, sich aus den Fängen einer überbesorgten Mutter zu befreien und sich des ebenso besorgten, aber weniger resoluten Vaters zu erwehren. Das klingt nach schwerer Kost, doch es ist die große Gabe Stine Pilgaards, dass sie das Thema so luftig und heiter präsentiert, dass man schnell für alle Beteiligten warme Gefühle entwickelt. Die Mutter zum Beispiel ist weder Drachen noch Hexe, sondern eine liebevolle Nervensäge. Als die junge Frau, deren Namen wir nie erfahren, in Mutters Küche sitzt, interessieren die weniger die emotionalen als die praktischen Folgen der Trennung. Die Schauspielerin Caroline Peters verleiht auf dem Hörbuch der jungen Frau ihre Stimme.
»Jetzt kommt der Sitzplan für meinen Geburtstag aber ins Schleudern«, sagt meine Mutter. »Deine Frau war die Einzige, die mit Tante Jette reden konnte.« »Ich mach alles kaputt«, sage ich. »Weißt du was, Schatz? Ich setze Jette einfach ans Ende des Tisches.« »Kein Problem«, sagt sie auf Deutsch. »Ich hasse es, wenn Menschen aus meinem Leben verschwinden«, sage ich. »Hass ist ein starkes Wort«, sagt meine Mutter.
Während die Mutter für jedes Problem eine Lösung parat hat, setzt der Vater, ein Pfarrer, auf Ablenkung. Die junge Frau ist vorübergehend zu ihm und seiner neuen Frau gezogen und wird genötigt, mit dem Vater Karten zu spielen. Immerhin kommen sie dabei ins Gespräch, auch wenn der Mann, der selbst dreimal verheiratet war, nicht viel Neues hinzufügen kann. Ein weiterer wichtiger Ansprechpartner ist deshalb ein leicht überforderter HNO-Arzt, der das Trennungsthema auf seine Art angeht.
Ich erzähle dem Arzt, dass meine Liebste mich verlassen hat und ich Menschen wirklich nur sehr schwer loslassen kann. Mein außergewöhnlich gutes Gedächtnis behindert mich dabei, im Leben weiterzukommen, sage ich. Mein Arzt sagt, die bewusste Überführung von Erinnerungen aus dem Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis geschehe in einem Gehirnareal namens Hippocampus. Das sei das lateinische Wort für Seepferdchen, da dieses Areal dieselbe Form habe.
Die junge Frau nimmt nun an, dass ihr Seepferdchen besonders groß sei, was Stine Pilgaard auf sehr originelle Weise aufgreift. Sie eröffnet einen Reigen von 12 Seepferdchen-Monologen, die die nicht sehr aufregende Handlung immer wieder unterbrechen und sich als eigentlicher Kern des Buches entpuppen. Denn hier wird das Thema Trennung und Familie auf einer höheren Ebene verhandelt, die weniger heiter, dafür umso klüger daherkommt. Es ist die Abrechnung mit den eigenen Unsicherheiten, mit den Erwartungen und Enttäuschungen, die in jeder Beziehung angelegt sind.
Wir träumen davon, dass Menschen nicht austauschbar sind. Die seltenen Male, dass wir die Existenz der Einsamkeit vergessen, reißt uns die Begeisterung angesichts dieses Glücks derart mit, dass wir es Liebe nennen. Auch wenn wir uns der Liebe allerhöchstens so weit nähern können, dass wir einen Menschen treffen, der uns bisweilen am Alleinsein zweifeln lässt.
Es ist nur allzu menschlich, dass das Seepferdchen im Kopf bisweilen schlauer ist als der Mensch, zu dem der Kopf gehört. Und so verliebt sich die Erzählerin aufs Neue, obwohl sie eben noch glaubte, ohne ihre Ex-Freundin nicht leben zu können. Auch ihre Mutter ist erleichtert. Sie, die sich im Laufe des Buches als durchaus komplexe Persönlichkeit erweist, denkt an dieser Stelle allerdings wieder nur an sich.
»Ich war schon lange nicht mehr so froh wie jetzt«, sage ich. Meine Mutter sagt, sie kann gern noch die Sitzordnung anpassen, wenn jemand Zusätzliches zu ihrem Geburtstag kommt. »Kein Problem«, sagt sie auf Deutsch. »Man muss einfach nur offen sein.« Sie sagt, es ist wirklich schön, dass ich mich verliebt habe.
Meine Mutter sagt von Stine Pilgaard handelt auf schön subtile Weise von der Emanzipation einer jungen Frau, die in scheinbar behüteten Verhältnissen aufwächst. Sie muss erkennen, dass Liebe keine Selbstverständlichkeit ist, dass sie eigene Entscheidungen erfordert. Und natürlich endet dieses lebenskluge, oft lustige und zugleich tiefgründige Buch hoffnungsvoll. Die junge Frau lernt loszulassen und mit ihren Erinnerungen und Begegnungen den guten wie den schmerzlichen Frieden zu schließen.
Soweit Bettina Baltscheff über Stine Pilgaard, meine Mutter sagt, aus dem Dänischen übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel, 192 Seiten, 22 Euro, erschienen bei Kanon. Von der Selbstverzwergung und dem Rückfall in die Kindrolle kommen wir jetzt zu einer ganz anderen Haltung, für die die französische Schriftstellerin und Intellektuelle Hélène Cixous steht. Das Schreiben der Mitte 80-jährigen jüdischen Feministin, die in Oran geboren wurde, ist eines gegen die Macht. »Gespräch mit dem Esel« heißt ein Essay von ihr, der so etwas wie ein Klassiker ist und jetzt in einer erweiterten und kommentierten Neuausgabe vorliegt. Bei Cixous geht es immer auch um die Dekonstruktion von Passepartout-Begriffen wie Gender oder Identität, also auch um ein freies, bewegtes Denken. Eberhard Falke erklärt uns, wie sie das bewerkstelligt.
Wenn Hélène Cixous erzählt, dann werden zugleich ihre theoretischen Überlegungen zur Sprache und zum Schreiben vernehmbar. Und wenn sie theoretisiert, dann löst sie starre Begrifflichkeiten und Schlussfolgerungen am liebsten in flüssigere, bildhaft erzählerische Darlegungen auf. Cixous schreibt anders als in Philosophie und schöner Literatur gemeinhin üblich. Genau das ist ihr poetisch-philosophisches Ziel und ihr emanzipatorisches Projekt. Dafür ist sie berühmt. Darum hat sie nicht nur ein Publikum, sondern eine Gemeinde. Dieser ist es zu verdanken, dass nun in einer schönen Neuausgabe ein Essay wieder erhältlich ist, der trotz seiner Kürze als ein Schlüsselwerk für das Denken und Schreiben von Hélène Cixous gelten kann. Er trägt den Titel »Gespräch mit dem Esel – Blind schreiben«. Dort heißt es:
»Ich will unsere unterirdische Seele malen. Es gibt schon Wörter, aber noch keine Eigennamen. Das ist der Grund, warum meine Bücher ohne Titel sind. Einen Titel setzen kommt einer Geste des Besitzergreifens gleich. Die Bücher, deren Schreiberin ich bin, gehören aller Welt.«
Cixous will den nicht zuletzt patriarchalisch geprägten Diskurs mit seinen festgelegten Bezeichnungen und Zuschreibungen durch eine andere Schreibweise unterlaufen. Sie nennt das eine Schreibweise des Körpers, weil dabei sinnliche Wahrnehmungen ebenso wichtig sind wie die unberechenbare Wechselhaftigkeit des Lebens oder der offene Austausch mit den beschriebenen anderen, seien es Menschen, Tiere oder weltliche Gegebenheiten. Daher der Untertitel »Blind schreiben«, weil dabei der Blick nicht vom Offensichtlichen gefangen genommen wird, sondern sich frei dem Entdecken, Erspüren und Erkunden des bislang noch Unausgesprochenen widmen kann. Wie alle, die sich gegen etablierte Sichtweisen stellen, verfolgt Hélène Cixous hohe Ansprüche. Das Schreiben, wie sie es sich wünscht, soll so beweglich und geschwind sein wie die Szenen und Ereignisse des Lebens, von denen sie sagt:
»Wenn man sie nicht in dem Moment einfängt, wo sie passieren, sind diese Pulsschläge für immer verloren. In dem Augenblick, wo sie uns beim Passieren streifen, pfeifen sie uns in den Ohren, wecken sie uns, wenn sie an die Türen unserer Sinne klopfen, an unsere Ohren, an unsere Nasenflügel, noch nie geformte Gedanken.«
Auf nie geformte Gedanken verweist auch der Titel des Essays, Gespräch mit dem Esel. Denn von einem solchen Gespräch zwischen Abraham und seinem Esel, als der Stammvater Israels sich anschickt, auf Gottes Geheiß seinen Sohn Isaak zu opfern, steht in der Bibel kein Wort. Trotzdem wäre es denkbar. Die dramatische Situation gäbe dafür genug Anlass. Jedenfalls dann, wenn man die Tiere wie Sixu und ihr Lebensfreund Jacques Derrida als gleichwertige gegenüber anerkennt.
Die Freiheit, die sich mein Buch gibt, ist nicht unsinnig. Sie macht das Recht auf Erfindung, auf Forschung geltend. Man forscht nur nach dem, was noch niemand gefunden hat, was aber dennoch existiert. Gott steht für alle Namen, die noch nie erfunden worden sind. Gott ist das Synonym.
In solchen Worten zeigt sich, wie sich bei Sixu die kritische Dekonstruktion geläufiger Ordnungen mit einer Neigung zur Mystik verbindet, die allerdings, wie die Philosophin betont, mit Religionen nichts im Sinn hat. Weit über die Hälfte des vorliegenden Bandes füllt ein umfangreicher Anhang, dessen Anmerkungen und Beiträge die Herausgeberinnen jedoch als Supplemente bezeichnen. Damit wollen sie wohl zu verstehen geben, dass hier die Gedanken von Sixu weitergeschrieben werden. So wirken die Texte auch, sowohl die erklärenden Anmerkungen der Übersetzerin Claudia Simmer als auch die vielteiligen essayistischen Ausführungen von Esther Hutfless, Elisabeth Schäfer und Gertrud Postel. Verbindungen zu der kulturell-geistigen Welt außerhalb des Sixu-Kosmos werden aber kaum hergestellt. Die Kommentatorinnen kreisen in engen Bahnen um ihr Idol. Dennoch, und ein bisschen auch deshalb, ist das ein gelungenes Buch. Denn man kann hier eine faszinierende Denkerin und ihre Gefolgschaft zugleich in trauter Gemeinschaft kennenlernen.
Eberhard Falke über Hélène Sixou, Gespräch mit dem Esel, Blindschreiben, übersetzt von Claudia Simmer, in der Neuausgabe erschienen bei Sonderzahl, 128 Seiten, 18 Euro. Mit Machtausübung hat auch die Plakatausstellung Leseland DDR zu tun, die gerade an vielen Orten in Deutschland zu sehen ist und die es auch als Buch gibt. Auf 20 Tafeln kann man über die Bedeutung des Lesens mehr erfahren und darüber, was es vom Märchen über die Krimis und Kochbücher alles so gab. Der Historiker Stefan Wolle, Leiter des Berliner DDR-Museums, hat die Ausstellung im Auftrag der Bundesstiftung für Aufarbeitung kuratiert. Er war bei mir im Studio und ich wollte zuerst von ihm wissen, ob es sich beim Leseland DDR um eine Wunschvorstellung oder die Realität handelte.
Das war ein Stück Realität. Der Begriff ist von Hermann Kant geprägt worden. Die Führung der DDR hatte den hohen pädagogischen Anspruch der gebildeten Nation. Das war so ein Schlagwort schon aus den 50er Jahren. Also die Leute sollten alle viel lesen und gute Sachen lesen. Die Buchhandlung, in der ich damals gearbeitet habe, am Alexanderplatz, hieß auch das gute Buch. Das ist auch so ein Schlagwort.
Erinnere ich mich
auch
noch.
Ja, das gute Buch. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Da können wir mal verweilen beim guten Buch.
Welche waren das denn, die guten Bücher?
Ja, das ist ein weites Feld. Die Ausstellung geht ja aus sozusagen vom Leser. Und da standen also jeden Morgen zur Ladenöffnungszeit um 10 Uhr, stand da vor unserer Buchhandlung eine Schlange. Das ist also eine Sache, von der der Buchhandel und die Buchhändler heute nur träumen könnten.
Es gab ja auch wenig Konkurrenzmedien, das muss man auch bedenken.
Ja, das stimmt. Das Verhältnis der DDR-Bürger zum Buch war wirklich ein besonderes. Zum einen also ein Stück durchaus von bewusster und gezielter Staatspolitik, die Bücher auch preislich subventioniert haben und die viel getan haben zur Förderung von Lesen. Auf der anderen Seite war das Buch auch ein Reich der Freiheit, ein kleines Reich der Freiheit, wo die Leute sich über die Staatspropaganda hinaus und über das ideologische Enge hinaus orientieren konnten und sehr viel und sehr gerne gelesen haben.
Stefan Wolle, welche Bücher kamen denn dann trotzdem durch? Also, obwohl es Staatspropaganda gab und gelenktes Lesen sozusagen, welches waren die Freiräume?
Es kam sehr viel durch. Also die DDR hatte wirklich den Anspruch und hat diesen Anspruch auch verwirklicht, die gesamte Weltliteratur zu präsentieren. Da kommt natürlich sofort wieder die Einschränkung. Viele Sachen gingen eben nicht, die in irgendeiner Art und Weise Kritik am System geübt haben, an der Sowjetunion oder die osteuropäischen russischen Dissidenten, die gab es nicht, die waren streng verboten. Für in Orwell, also 1984, konnte man sogar in Knast wandern oder für in Solzhenitsyn. Das war schon gefährlich. Sobald es unpolitisch wurde, war die gesamte Weltliteratur von der Antike an bis in die Gegenwart, aber auch die Literaturen Chinas und Japans und so weiter. Und die Menschen nutzten das auch, um ein Stückchen Welt kennenzulernen. Wenn man nicht reisen konnte, und das war ja nun für den allergrößten Teil der Bevölkerung so, orientierte man sich darüber, was in der Welt so los war, eben an Büchern. Wenn man nicht nach Paris reisen konnte, dann las man die Romane von Balzac oder Zola oder andere, ja auch Gegenwartsromane natürlich, soweit sie politisch opportun waren.
Sie haben verschiedene Stationen ja in Ihrer Ausstellung, Science Fiction beispielsweise. Das war also auch ein Genre, was möglich war.
Ja, bei Science Fiction, da kam sehr viel aus den anderen sozialistischen Ländern und auch aus der Sowjetunion. Also die beiden besten Science-Fiction-Klassiker, die in der DDR viel gelesen wurden, waren im Grunde die Gebrüder Strugatsky, die tolle Science-Fiction-Romane geschrieben haben mit einem sehr, sehr kritischen Ansatz. Und Lem natürlich, Stanisław Lem, der bekannte polnische Autor, der fast so eine Art Klassiker der internationalen Science-Fiction-Literatur gewesen ist. Man sprach übrigens in der DDR von wissenschaftlich-utopischer Literatur. Und die auch mehr sagten, viel mehr sagten, als die Geschichtsbücher. In den Geschichtsbüchern, das war so ein trostloses Einerlei, was da stand. Aber in vielen Romanen konnte man eine Menge erfahren über die Geschichte der Sowjetunion, auch über die Unterdrückung der Stalinzeit. Wie gesagt, in Grenzen und in Maßen, aber immer noch genug, sodass für viele DDR-Menschen das Buch und die Literatur durchaus auch eine Flucht aus der Realität sein konnte. Ist auch eine gewisse Gefahr, dass man sich in seinem Bücherberg vergräbt und die Realität immer weniger wahrnimmt.
Und nicht zum politischen Handeln kommt, ja, sozusagen davon eingelullt wird. Es gibt eine Station in Ihrer Ausstellung, Stefan Wolle, die beschäftigt sich mit Krimis. Das hat mich überrascht, weil ich gedacht hätte, dass in der DDR natürlich so etwas gar nicht erlaubt ist. Wie war das?
Also die reine Lehre sagte, im Sozialismus haben die Verbrechen keinen Platz. Das sind also Überreste der kapitalistischen Gesellschaft. Und wenn es doch Verbrechen gab, dann sind sie verschuldet worden vom bösen Westen und von den Imperialisten. Das ist natürlich platt und oberflächlich und entsprach in keiner Weise der Realität. Und deswegen hatten die Krimi-Autoren, wenn sie sich auf DDR-Sujets konzentrierten, wirkliche Schwierigkeiten. Aber es gab ja zum einen die Klassiker, Sherlock Holmes und sowas. Und manche verlagerten dann von vornherein die Krimi-Handlung irgendwo in den Londoner Nebel um 1900 oder so, ja.
Sie haben uns jetzt den Fluchtimpuls aus der Realität so ein bisschen umrissen, Stefan Wolle. Wie war das denn mit den Kochbüchern? Da standen doch bestimmt Gewürze drin, die es gar nicht gab. Wie ist man damit umgegangen in der DDR?
Ja, es gibt diese Kochklassiker. Die sind auf die DDR-Versorgung, sagen wir mal, zugeschnitten gewesen. Da hat man also keine exotischen Früchte empfohlen oder Gewürze, die es in der DDR faktisch nicht gab. Die Kochbücher sind ein interessantes historisches Dokument inzwischen, weil die diese Realität widerspiegeln. Kochbücher, Benimmbücher auch, wie man sich zu verhalten hat, wenn man Schwiegermutter zu Besuch hat oder so, da steht das alles genau drin.
Ja, was ist denn geworden aus dem Leseland DDR? Sie haben ja jetzt diese Ausstellung gemacht und haben doch sicherlich auch den Kontrast dann wahrgenommen, was nach 89 passiert ist.
Es verlor ein bisschen auch an politischer Relevanz, weil ja dieses Spannungsverhältnis nicht mehr da war, dass man in den Büchern zwischen den Zeilen lesen musste, was nun eigentlich, ja, wie die Verhältnisse in anderen Ländern sind und so weiter. Da griff man eben zur Zeitung, ja.
Über das Leseland DDR kann man sich informieren in der Ausstellung, die von Stefan Wolle kuratiert wurde. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Bitteschön.
Zu dieser Ausstellung Leseland DDR gibt es auch ein Buch für 18 Euro bei Metropol. Ein absolut buchsüchtiger Mensch mit ausgesuchten Manieren war der Wiener Feuilletonist Ulrich Weinzierl. Er hat nicht nur als Literaturkritiker für die FAZ gearbeitet, sondern auch etliche sehr lesenswerte Bücher geschrieben über Wien und Alfred Polgar, über Arthur Schnitzler und Stefan Zweig. Ulrich Weinzierl, der oft in Begleitung eines Raucherdackels auftrat, ist vor wenigen Tagen gestorben, wie am Wochenende bekannt wurde. Seine Sottisen werden uns fehlen. Bei uns stehen die Nachrichten auf dem Programm. Anschließend erwarten Sie die Kollegen von Forschung aktuell. Und da geht es heute um Windenergie im Meer. Einen schönen Nachmittag wünscht ganz unwindig Maike Albart.